Vor sich sehen Sie eine Senke und dahinter einen kleinen Hügel. Dieser Ort markiert in etwa die Stelle, bis zu der Hemingway vordrang, bevor er den Hürtgenwald mit einer Lungenentzündung verließ und nur noch einmal während der Ardennenoffensive an die Front zurückkehrte.
Seinen großen Roman über den Zweiten Weltkrieg sollte Hemingway nie schreiben. Allein in seinem vorletzten Buch »Über den Fluss und in die Wälder« beschrieb er auf nur zwei Seiten den Hürtgenwald und verglich die Kämpfe dort mit der Schlacht um Ypern im Ersten Weltkrieg.
Es war Passchendaele mit Baumkrepierern.
Außerdem beschrieb Hemingway genau den vor ihnen liegenden Hügel.
Vielleicht sollte ich mich aber doch an zwei Dinge erinnern und sie auf die Art loswerden. Eines war ein arschnackter Hügel, den man passieren musste, um nach Großhau zu kommen. Gerade bevor man an diese Stelle kam, die unter Beobachtung und im Feuer der 8,8 lag, gab es ein kleines Stückchen Niemandsland, wo sie einen nur mit einer Haubitze treffen konnten, nur mit Sperrfeuer oder von rechts mit Mörsern. Nachdem wir das gesäubert hatten, sahen wir, dass sie auch hier gute Beobachtungsstände für ihre Mörser hatten. Dies war eine verhältnismäßig ungefährdete Stelle. Ich lüge wirklich nicht. Weder ich noch sonst wer. Man kann die, die in Hürtgen waren, nicht zum Narren halten. Und log man, so wussten sie es, sobald man nur den Mund auftat. Colonel oder nicht Colonel. An dieser Stelle kam uns ein Lastwagen entgegen und wir verlangsamten die Fahrt und der Fahrer hatte das übliche graue Gesicht und er sagte, »Sir, mitten auf der Straße, etwas weiter oben, liegt ein toter GI. Und jedes Mal, wenn irgendein Fahrzeug durchfährt, muss es über ihn wegfahren und ich fürchte, es macht einen schlechten Eindruck auf die Truppen. Wir werden ihn von der Straße fortschaffen.« Also schafften wir ihn von der Straße fort. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er sich anfühlte, als wir ihn anhoben. Und wie plattgedrückt er war. Und wie sonderbar dieses Plattsein war.
William Walton, Hemingways Freund und Korrespondent bei Time Life, war ganz in der Nähe, als er seinen Bericht über die Einnahme von Großhau für das Life Magazine schrieb.
Sergeant Garcia traute seinen Augen nicht, als er sechs amerikanische Pioniere sah, die sich vorsichtig ihren Weg über das flache, zaunlose Feld nach Großhau hineinbahnten. Garcia wusste, dass Großhau noch größtenteils in deutscher Hand war. Als er von seinem Granatdichter in den kalten, grauen Nachmittag hinausschaute, sah er genau das, was nun passieren musste. Die Deutschen, die sich in den Kellern des zerstörten Dorfes verschanzt hatten, ließen die Pioniere 20 Meter über das erste Haus hinauskriechen und eröffneten dann von allen Seiten das Feuer. Die Pioniere verschwanden in einem Feuerstoß entweder tot oder gefangen. Niemand konnte herauskriegen, wer den Pionieren den Befehl gegeben hatte, nach Großhau reinzugehen. Einer dieser heillosen Durcheinander, die zu jeder Schlacht gehören. Genauso wenig konnte irgendjemand, als die Schlacht im Hürtgenwald beendet war, herausfinden, was Sergeant Garcia dort genau gemacht hatte. Man wusste nur, dass Garcia und ein halbes Dutzend anderer Kanoniere an ihren Panzerabwehrgeschützen eine Viertelmeile vor Großhau eine Notbesatzung zurückgelassen hatten. Dann krochen sie in den äußeren Teil der Stadt, töteten die Deutschen in den ersten Kellern, nahmen die Pioniere mit und robbten zu den amerikanischen Linien zurück. Garcia war verwundet. Daher konnte niemand von ihm etwas Genaues erfahren, bevor er zum Verbandsplatz gebracht wurde. Nicht einmal seinen Vornamen. Jemand wusste, dass er erst ein Jahr zuvor die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben hatte. Das war alles. Als der Regimentsoberst davon hörte, sagte er, »Der Mann soll die beste Medaille bekommen, die ich ihm geben kann. Jemand muss alle Einzelheiten herauskriegen.« Aber der Kampf um Großhau und die letzten schlammigen Stücke des Hürtgenwalds tobte noch viel zu heftig, um genaue Nachforschungen anzustellen. Und Garcias Heldentat war auch nur etwas heroischer als die tausender anderer Männer, die sich im Tumult und Durcheinander als tapfer, mutig und erfinderisch erwiesen hatten. Die meisten ihrer Heldentaten würden nie bekannt werden, außer den wenigen, die sie miterlebten. Genauso wenig, wie kein Mensch jemals alles erfahren wird, was in der Schlacht im Hürtgenwald passiert ist. Hürtgenwald ist ein Name, der einst auf den Kriegerdenkmälern in Amerika unter andere bewegende Ortsnamen eingemeißelt werden sollte, wie Château Thierry, die Argonnen und die Schlacht in der Wilderness im Bürgerkrieg. Andere Schlachten in diesem Krieg waren wesentlich entscheidender, die Normandie, Saint-Lô, der Kessel von Falaise, aber keine war härter und blutiger als die Schlacht um diesen Hürtgenwald.
Viele der US-Soldaten haben ihre Erlebnisse in erstaunlich guter literarischer Qualität niedergeschrieben. Paul Bösch und Raymond Ganter, um nur zwei zu nennen. Dieses mag an der protestantischen Einstellung liegen, dem Verlangen danach, Zeugnis abzuliefern. Oder an der hohen Schulausbildung, weil viele der Highschool-Absolventen, die sich freiwillig zur Air Force gemeldet hatten, im Herbst 1944 in die Infanterie gesteckt wurden, als Ersatzsoldaten knapp wurden. Ein weiteres Beispiel ist das Buch »If You Survive«, »Wenn du überlebst« von George Wilson, der, wie Tony Vaccaro, den Feldzug von der Normandie bis zu den Ardennen überlebte. Er bilanziert die Kämpfe des 22. Regiments im Hürtgenwald folgendermaßen.
Unsere Division hatte an vielen Schlachten teilgenommen, aber nie für einen Geländegewinn so teuer bezahlen müssen. Wir waren in unserem Sektor etwa 7 Kilometer tief in den Wald vorgestoßen und hatten unser Ziel, die Kölner Bucht, erreicht. Unsere Ersatzdivision war dort noch mehrere Wochen in Kämpfe verwickelt. Möglicherweise wegen der unvorhergesehenen Entwicklung in der Ardennenschlacht, etwa 2 Wochen, nachdem wir den Hürtgenwald eingenommen hatten, zog man aus unseren Geländegewinnen nie einen Nutzen. Man könnte zu Recht sagen, dass die Schlacht um diesen Wald ein schwerwiegender militärischer Fehler war. Die Verluste der 1. Armee dort gehen als die schwersten in die Geschichte ein, die amerikanische Streitkräfte während des 2. Weltkriegs in Europa erlitten haben. Trotzdem spricht niemand von einem Sieg, und den meisten Amerikanern ist die Schlacht überhaupt nicht geläufig. Ich wusste nicht, wie hoch die Verluste der F-Kompanie im Hürtgenwald waren, bis mir Francis Tiefels, der Kompanieschreiber, erzählte, dass sie sich allein für die einfachen Soldaten auf 167% beliefen. Mit anderen Worten, wir waren mit einer vollzähligen Kompanie von 162 Männern losgezogen und hatten am Ende 287 Tote zu beklagen, Ersatzmänner eingeschlossen. Die Verluste bei den Offizieren der Kompanie waren im Verhältnis etwa doppelt so hoch wie bei den Soldaten. Ich persönlich erinnere mich an 12 gefallene Offiziere und glaube, dass es noch mehr waren, insgesamt vermutlich 14 oder 15. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass ich von allen Soldaten und Offizieren, die mit mir zusammen in der F-Kompanie an vorderster Front gekämpft hatten, der einzige war, der ans Ziel gelangt war. Ich wurde 2-mal verwundet, aber nicht evakuiert. Daher konnte ich nur den Kopf schütteln und staunen. Von über 30 Offizieren im 2. Bataillon haben anscheinend nur Captain Newcomb im Bataillonshauptquartier, Lieutenant Lee Lloyd von der E-Kompanie und ich die gesamten 18 Tage der Schlacht überlebt. Diese Kämpfe hatten ausschließlich den Zweck, den von mehreren anderen Divisionen begonnenen Vorstoß zu vollenden. An unserer Seite kämpften in dieser letzten Phase der Schlacht um den Hürtgenwald die 1., die 28. und die 9. Division sowie ein Teil der 5. Panzerdivision. Die Kämpfe waren schon mehr als einen Monat im Gang, als wir eintrafen. Unser Ziel bestand darin, bei einer kleinen Stadt namens Guy die Kölner Bucht zu erreichen. Sie lag nur rund 7 Kilometer entfernt, aber es dauerte 18 schreckliche Tage, bis wir sie erreicht hatten. Und alle an der Schlacht beteiligten Divisionen waren schrecklich dezimiert worden. Die Gesamtverluste für das 22. Infanterieregiment und deren Ersatztruppen aus dem 4. Infanterieregiment, das zur Division gehörte, die an der Schlacht um den Hürtgenwald teilnahm, betrugen ungefähr 3000 Mann. Das bedeutete einen Verlust von rund 100% für die 3 Bataillone des Regiments. Es war ein ungeheurer Aderlass. Ein entsetzlicher Preis für dieses verfluchte Stück Wald, das insgesamt höchstens 8 Kilometer lang war. Im Lager richteten sich die Männer für die Nacht ein. Irgendwer hatte daran gedacht, ein Zelt für mich aufzuschlagen, und ich kroch hinein. Ich steckte in denselben schmutzigen Kleidern wie in den letzten 18 Tagen, ohne mich rasieren oder ein Bad nehmen zu können. Ich fühlte mich nicht gerade wie ein Eroberer oder Sieger und war so erschöpft, dass ich auf der Stelle einschlief. Das war der Hürtgenwald.
Gehen Sie nun weiter, bis Sie zurück zum Wanderparkplatz am Ortsrand von Großhau gelangen. Unterwegs haben Sie noch die Möglichkeit, bei E10 ein Interview mit August Scholl und Bilder vom zerstörten Großhau, sowie bei E11 einen Film über den Einsatz von Zivilisten beim Bau von Nachschubwegen zu betrachten. Nutzen Sie dazu die entsprechenden Angaben in